Der Herr ist die größte Kostbarkeit in diesem Universum. Aber wir müssen uns auch sagen, nichts soll uns so kostbar sein. Wir haben ja so viele Kostbarkeiten, viele kleine Kostbarkeiten, die uns aber auch eine Ablenkung sein können. Wir wollen uns nicht ablenken lassen, sondern uns auf das Kostbarste, auf das Höchste in diesem Universum konzentrieren. Wenn du ihn hast, dann wird alles relativ. Wir haben ja in den letzten Versammlungen auch über den Römerbrief gesprochen, Römer 8, wunderbar. Und da auch über den Geist. Der Geist, der uns dort so nah und erfahrbar beschrieben ist, wie in kaum einem anderen Kapitel. Und wir wollen weiter diesen Geist erkennen, weiter diesen Geist erfahren, ja. Und darum soll es heute auch gehen. Es geht um das Wertvollste, Wichtigste in diesem Universum. Wenn ich frage, wenn ich herumfrage, was ist euch das Wertvollste, dann werden sicher auch die meisten sagen, es ist Gott, der lebendige Gott. Das muss aber mit der Erfahrung abgedeckt sein. Ich war jetzt in Österreich auf einem Kurzwochenende und da haben wir den ersten Johannesbrief besprochen in 4 Versammlungen. Das war schon mächtig, aber wir haben einen Eindruck davon bekommen, was der Johannesbrief ist. Ich teile jetzt nicht alles mit, was wir da geredet haben oder gehört haben. Ein paar Abschnitte aus dem ersten Johannesbrief, die so richtig durchschlagend sind, wo wir auch sagen können, ja, so ist es. Amen. Das ist die Wahrheit. Das ist das Wesen. Das ist der Herr selbst. Denn ihn wollen wir ja. Wir sind ja hier nicht für ein bisschen Religion. Wir sind für den lebendigen Herrn. Religion kannst du schnell wechseln. Aber den lebendigen Herrn erfahren, da muss dein Herz offen sein. Und noch etwas. Du musst wiedergeboren sein. Vorhin haben wir ja schon gehört, wie man wiedergeboren werden kann. Ja, was sagt die Schrift in Johannes 1, Vers 11 und 12? Der Herr kam in sein Eigentum. Das war das Judentum. Der Herr kam in sein Eigentum nach Israel unter sein Volk. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber es gab doch einige, die ihn aufnahmen. Er hat auch zu den Heiden gepredigt, beziehungsweise Wunder getan. Auch für einige Heiden, also nicht Gottgläubige, die aber dann gläubig wurden. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen. Und das Evangelium ist ja dann auch weitergelaufen. Vor allen Dingen in sogenannte heidnische Gebiete zu den Nationen. Die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wunderbar. Und wenn du den Herrn Jesus in dein Herz aufnimmst, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Ja, lob den Herrn. Ist das so einfach? Ja, es ist sehr, sehr einfach. Gott stellt keine Voraussetzungen. Gott macht keine Bedingungen dafür, dass wir ihn, das Kostbarste in diesem Universum, in unser Leben hineinlassen. Das ist alles umsonst. Wenn du ihn aufgenommen hast, dann hast du die beste Möglichkeit, ein guter Mensch zu werden. Ein göttlicher, ein Gottesmensch, ein Gotteskind erst einmal. Und dann, wie wir eben auch schon gehört haben, Der Herr möchte uns umgestalten in sein Bild. Das ist die Gabe Gottes und das ist unsere Zukunft. Und wir wollen jetzt mehr auch von dem Wesen Gottes sehen in diesem ersten Johannesbrief vom Geist. Eigentlich wird das Wort Geist nur 5-6 Mal da erwähnt. Aber was der Geist noch ist, kennt ihr noch einen Ausdruck des Geistes in dem ersten Johannesbrief? Die Salbung. Johannes 2, Vers 20 und 26. Die Salbung lehrt uns alles. Das ist der Geist. Nur, der Geist wird normalerweise als das Salböl in der Bibel betrachtet. Oder als Bild nimmt er das Wort Salböl. Aber hier steht die Salbung. Das ist ein substantiviertes Verb, wenn man das so will. Es wird gesalbt. Du hast den Geist nie als statisches Element da, sondern etwas, was in Bewegung ist, was auf dich eingeht. Nicht wahr? Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, hilft der Geist uns auf. Das ist doch wunderbar. Er sieht unsere Situation, unsere seelische Verfassung und dann ist er da. Du rufst den Herrn Jesus bei seinem Namen und du merkst, er fühlt mit. Ja, er fühlt mit dir. Er versteht dich, er kennt dich. So, die Salbung ist ein Ausdruck dessen, was der Geist ist, gerade hier im Johannesbrief. Aber noch etwas, wenn da steht, Gott ist Licht. Ja, ist das nicht der Geist? Wenn es heißt, Gott ist Licht. Licht ist auch der Geist. Oder wenn es da heißt, Gott ist Liebe, das ist auch der Geist. Und es ist so reich und oft von der Liebe in diesem Brief geschrieben. Geliebte Kinder oder ihr Lieben oder wenn wir einander lieben. Wer nicht liebt, der ist nicht aus Gott. Was schätzt ihr, wie oft das hier im Brief drin ist? Mindestens 50 Mal. Ja, und Gott selbst, der Name Gott, steht genauso oft da. Oder einfach Leben. Das Leben ist erschienen. Es geht hier um Substanz in diesem Brief. Um das Wesen des Herrn. Um das Wesen Gottes in diesem Brief. Und das ist wunderbar. Du fühlst dich wirklich zum Ursprung hingeführt. Zu dem, was diese Welt zusammenhält. Was sie nicht nur geschaffen hat, was sie zusammenhält. Also ein erstaunlicher Brief. Also ich würde sagen, ein einmaliger Brief. Und er ist dabei so einfach in der Sprache. Und so treffend mit seinen Sätzen. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wirklich wahr. Und dieses Wort, wenn du das richtig zu dir nimmst, dieses Wort wirkt etwas in dir. Es fängt an, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen. Johannes ist Augenzeuge von Jesus. Was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also er fängt ganz ähnlich an wie das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses war im Anfang bei Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ganz ähnlicher Anfang. Er kommt immer wieder zum Anfang. Was war denn am Anfang? Was lesen wir denn am Anfang in der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. War das der Anfang? Es gibt noch etwas vor dem Anfang, diesem Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber wer war denn vor dem Erschaffen der Welt da? Gott. Er war der Anfang. Seine Person, sein Wesen, er ist der Anfang. Und zu ihm kommen wir. Stell dir vor. Ja, wir müssen uns das auch mal wirklich ein bisschen plastisch vorstellen. Es ist ja die Wahrheit, die Wirklichkeit. Du kommst zu Gott als zu dem ewigen, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Und dein Retter. Und er wurde dir so nah. Er ist dein Retter. Sag nicht nein. Nimm ihn auf. Er will in dir wohnen. Und dann tut er auch etwas in dir. Er bringt dich zurück zu deiner Lebensbestimmung. Bevor du nicht Gott in dein Leben aufgenommen hast, findest du nicht die Bestimmung deines Lebens. Also wir müssen Gott aufnehmen. Bitte macht es schnell. Jeder Tag ist ein verpasster Tag, wenn ihr den Herrn nicht aufnehmt. Nicht wahr? Letzte Versammlung habe ich gehört. Dann ging das Brot durch und da saß jemand, der hatte den Herrn noch nicht aufgenommen, war noch nicht gerettet. Und dann sagte jemand, sie hat den Herrn noch nicht aufgenommen. Also das Brot geht vorbei oder sollte vorbeigehen. Und dann fragte aber einfach jemand, willst du nicht den Herrn gleich aufnehmen? Und dann sagt sie, ja, ja. Dann muss es ausdrücklich gesagt werden, komm in mein Leben hinein, Herr Jesus, ich nehme dich auf. Ist das schwer? Diese Person hat es getan und ist gerettet. Das ist eine Tatsache bei Gott. Und jetzt wird es bei uns mehr und mehr Wirklichkeit, je mehr der Herr in uns Raum gewinnt. Ja, Amen, wir sind eine Wohnung Gottes. Wie viele Zimmer haben wir, wo der Herr hereinkommen muss? Ich glaube, wir müssen eher sagen, wir sind ein Schloss mit vielen, vielen, vielen Kammern. Ja, du lädst den Herrn da unten ins großartige Foyer ein und der Herr sagt, schön hier, so, und was ist das da für eine Tür? Darf ich da rein? Er fragt immer ganz höflich, darf ich da rein? Ja, natürlich, Herr, wenn du willst, ich bitte, lade dich ein. Ich öffne mich dir ganz. Ja, was ist das für eine Tür? Ach, weiß ich nicht. Das ist zu einem Gang und da sind noch viele andere Kammern. Die habe ich noch gar nicht richtig angeguckt. Aber wenn du willst, Herr, geh auch da rein. Ich gebe dir mein ganzes Herz. Der Herr ist höflich. Satan ist nicht höflich. Oh, Herr Jesus Christus. Der Herr möchte in uns wohnen. Es geht um das Wesen und auch, dass er mit seinem Wesen wächst in uns, sich ausbreitet in uns. Also was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, noch wie immer wieder sagt er, gesehen und gehört, er ist Zeuge. Er ist wirklich Zeuge, ja. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wichtig ist, dass wir nicht nur mit Gott Gemeinschaft haben, sondern auch untereinander Gemeinschaft haben. Wir haben mit der Welt nicht Gemeinschaft. Da haben wir vielleicht mal einen Small Talk. Ah, wie geht's dir? Ja, schöner Tag heute. Aber mit Geschwistern haben wir über das wichtigste, wesentlichste der Welt, Gemeinschaft über den Herrn und sein Wort. Das ist wunderbar. Und dabei wird Leben vermittelt, dabei wächst auch was in uns. Und da haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist ein wichtiges Wort hier im ersten Johannesbrief. Gemeinschaft. Der Herr tut alles in Gemeinschaft. Alles, was mit Gott zu tun hat, in Gemeinschaft. Jemand hat mal gesagt, Gott hat nichts Böses geschaffen. Was böse ist, das lebt in Trennung von Gott. Oder hat sich im Lauf der Zeit von Gott getrennt. Das ist böse. Der Feind hat sich von Gott getrennt und ist die Wurzel alles Bösen, aller Lüge, alles Mordes. Vor dem müssen wir uns hüten und er hat alle möglichen Schliche und Wege, uns Menschen, besonders das Volk Gottes, abzulenken. Die, die noch nicht wiedergeboren sind, abzulenken, dass sie überhaupt den Herrn Jesus in ihr Leben aufnehmen. Und die, die ihn aufgenommen haben, möglichst viel ablenken, damit nicht das Leben immer mehr wächst. Denn Wachstum des Lebens Gottes in uns bedeutet, das Reich Gottes kommt immer mehr, das Reich Satans wird immer mehr weggedrängt. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das muss hinter jeder Gemeinschaft stehen. Diese Dinge schreiben wir euch, damit unsere Freude, unsere gemeinsame Freude völlig gemacht werde. Das ist wirklich wunderbar. Das genießen wir doch im Gemeindeleben sehr. Aber wir müssen auch diese Gemeinschaft ständig pflegen. Wir können das pflegen. Lobt den Herrn. Und das macht uns lebendig, nicht nur für einen Augenblick. Damit leben wir. Das ist unser tägliches Leben. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Ja, in Gott gibt es keine Finsternis. In Satan gibt es viel Finsternis. In unserem alten Menschen gibt es auch viel Finsternis. Deswegen müssen wir gerettet werden. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist der erste Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wenn wir sagen, ja, wir sagen oft, wir reden oft was. Die Welt sagt auch vieles, aber du musst sehen, was ist die Wirklichkeit dahinter. Dieser Brief hier ist geschrieben eigentlich aus einer Notsituation heraus. Da sind bestimmte ablenkende Philosophien in die Gemeinde gekommen, die Gnosis damals. Und auch Leute, die sagen, Christus, der hat gar nicht gelebt. Er sagt, wer nicht bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, also wirklich auf dieser Erde gelebt hat, der ist vom Teufel. Der möchte es am liebsten ungeschehen machen. Und heute ist ja die ganze Gesellschaft, Herr Jesus, wir beten für unsere Gesellschaft, ist ja schon so weit gekommen, dass Gott für sie überhaupt keine Größe mehr ist. Wenn wir sagen und so weiter, dann wandeln wir in der Finsternis. Und so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Dieser Brief ist eine Warnung auch vor dem Antichristen. Vor dem Antichristen, ja. Ein sehr geheimnisvolles Wort. Er wird in Kapitel 2 erwähnt, ja. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Antichrist heißt gegen Christus, ganz allgemein, gegen sein Werk. In Kapitel 4 kommt er nochmal darauf zurück. Also es ist hier etwas in Gefahr und deswegen ist der Johannes, und ich habe angefangen, ihn sehr zu lieben in seinem Brief. Ist so klar und direkt, dass jeder sofort erkennen kann, oh, damit will ich nichts zu tun haben, das ist Finsternis. Nein, damit will ich nichts zu tun haben, das ist der Antichrist. Und wieder sagt er dann etwas weiter, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist eine reine Gemeinschaft. Ja, und vor jeder Gemeinschaft ist es gut, wenn wir schon auf Gemeinschaften, Hausversammlungen oder Dienstgruppenversammlungen, ist es gut, am Anfang einfach sich zu reinigen. Wir wollen ja den Herrn, wir wollen seine Leitung. Wir wollen, dass er uns leitet. Im Römerbrief haben wir gelesen, Gottes Söhne werden geleitet. Daran kannst du erkennen, ja, dass du ein Sohn Gottes bist. Du wirst geleitet. Aber jetzt schon können wir sagen, wir sind Gottes Kinder. Vorher will ich noch etwas anderes sagen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Auch das ist ein Hammerwort, dass wir keine Sünde haben. Eigentlich, die Welt weiß nicht, was Sünde ist, weil sie Gott nicht kennt. Denn Sünde ist Trennung von Gott und ist Ungerechtigkeit, wie er dann hier auch noch sagt. Gott ist ja auf diese Erde gekommen und hat in Christus alle Sünde am Kreuz getragen, damit wir jetzt frei werden von Ungerechtigkeit, von Rebellion gegen Gott. Darum, nicht denken, wir sind ohne Sünde. Obwohl Johannes später sagt, was von Gott geboren ist, sündigt nicht. Können wir das verstehen? Ja, wir haben Christus in uns. Er war und ist ohne Sünde und auch in uns. Was wir jetzt daraus machen, hören wir auf seine Stimme, wenn er sagt, er warnt, halt, nicht sündigen. Oder wie Gott dem Kain gesagt hat, pass auf, die Sünde lauert vor der Tür. Sünde kommt nicht immer so völlig unvorbereitet. Sünde lauert vor der Tür, pass auf. Wenn Gott uns schon so innerlich warnt, dann lasse ich lieber die Finger davon. Sünde darf nicht an mich rankommen. Ja, so halten wir uns. Ja, an einer anderen Stelle sagt er, wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich. Der bewahrt sich, ja. Der ist vorsichtig, dass er damit nicht in Berührung kommt. Selbst wenn er was sieht, im Internet oder so, halt, weg damit. Er bewahrt sich. Ständige Ablenkung, hierhin, dahin, oh ja, Fußball hier und Fußball da oder was auch immer, muss ja nicht sein. Es ist Ablenkung. Es ist jetzt nicht eine besondere Sünde, Fußball anzugucken. Aber schade um die Zeit. Lass uns doch lieber den Herrn angucken. Oh, Herr Jesus. Ja, und dann sagt er, liebt nicht die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, in 2 Vers 15, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Auch so, knallhart. Entweder oder. Wenn ihr die Welt liebt, okay. Aber die Liebe des Vaters ist nicht mit euch. Wir wollen doch die Liebe des Vaters nicht verlieren, nicht einen Augenblick. Denn alles, was in der Welt ist, ihr macht es ein bisschen konkreter, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, also auch was wir sehen, die Lust der Augen und die nichtige Ehre des Lebens. Die nichtige Ehre des Lebens, wenn jemand ehrsüchtig ist. Oder ja, manche Leute können es nicht vertragen, wenn sie ermahnt werden oder wenn man sie korrigiert. Das ist der Stolz, der innere Stolz, der lässt sich nicht gerne was sagen. Die nichtige Ehre des Lebens oder Karriere unter allen Umständen. das ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wunderbar. Solche Verse gibt es nur im ersten Johannesbrief. Und immer auch wieder der Hinweis auf unseren täglichen Umgang mit Menschen, auf unseren Wandel, wenn wir alleine sind, auf unser Verhalten, unsere Gemeinschaft. All das, das findest du hier im Johannesbrief. Und wenn du ein Ohr hast zu hören, dann hörst du auch, was der Herr zu dir sagen will. Und jetzt komme ich auf die Salbung zu sprechen in Kapitel 2, Vers 20 und 27. Erst spricht er von dem Antichristen und dann von der Salbung. Ihr habt die Salbung. Und die Salbung, der Öl, das Öl in Bewegung, der Geist in Bewegung, der gibt uns ein spontanes Empfinden, das ist fremd. Da kommt jemand mit einer anderen Philosophie und will dich beschwatzen und du merkst sofort, das hat mit dem Herrn, mit dem Geist nichts zu tun. Das ist fremd. Und er sagt es in 27 nochmal, doch ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch. Er betont es nochmal, sie wohnt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch alles lehrt und wahrhaftig ist und keine Lüge ist und wie sie euch gelehrt hat, so wohnt in ihm. Wir sollen in Gott wohnen. Das Wort heißt bleiben und wohnen. Wir haben es mal mit wohnen übersetzt, auch aus dem Bewusstsein, das ist plastischer. Das zeigt uns ein bisschen mehr als nur bleiben. Ja, bleiben ist nicht so konkret wie das Wohnen. Ich möchte im Herrn wohnen. Das ist meine Bleibe. Und die Salbung ist eine Reaktion, eine, ich will mal fast sagen, automatische Reaktion. Wenn etwas Fremdes an mich rankommt, dass ich sofort sage, nein, das will ich nicht. Es ist wie bei kleinen Kindern. Du begrüßt die Eltern und dann willst du auch, ach ja, guten Tag, wie geht's denn? Willst nichts von dir wissen. Fremd. Das ist eine spontane Reaktion. Das ist gut. Man soll die Kinder nicht zwingen, jetzt unbedingt die Hand zu geben. Sie sollen ihr Bewusstsein bewahren, halt, alles Fremde, lass ich mal von mir weg. Meine Mama ist mein Alles, mein Papa. Okay, also ich mache noch ein bisschen weiter. In Kapitel 3 fängt er an. Seht, liebe Geschwister, sag ich jetzt, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Gottes Kinder heißen wir nicht nur, wir sind es auch. Ja, jemand sagte, oh, wir sind doch alle Gottes Kinder. Gott hat uns doch alle geschaffen. Ja, Geschöpfe sind wir alle, aber Gottes Kinder nicht. Gottes Kinder sind wir. Doch das reicht noch nicht, singen wir, ne? Gottes Kinder sind wir, doch das reicht noch nicht. Gott, der Vater, möchte gern Söhne. Also, dass wir wachsen und zunehmen. Geliebte Kinder, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wie kommt ihr jetzt darauf? Reicht es nicht schon, dass wir Gottes Kinder sind? Nein, es kommt noch mehr. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn er offenbar wird. Der Herr kommt wieder. Genauso wie er das erste Mal gekommen ist, so sagt die Schrift, so kommt er auch das zweite Mal wieder. Dass wir ihm gleich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jetzt stell dir einfach mal vor, du stehst vor dem Herrn und siehst, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Wir können ja jetzt schon den Herrn andeutungsweise berühren und kennenlernen. Aber das ist nichts gegen das, was wir sehen werden, wenn er wirklich wiederkommt in seiner Herrlichkeit. Es ist schon der Anfang. Das Wesen haben wir schon. Aber wir müssen umgewandelt werden in sein Bild. Und wenn ich jetzt den Herrn sehen würde in seiner Herrlichkeit, ich würde vergehen, würde ich fast sagen. Ja? Das würde ich nicht ertragen können. Aber dann, wenn der Herr wiederkommt, möchte ich schon so weit gewachsen sein, dass wenn ich ihn sehe, ich nicht gleich vergehe, sondern ihn mit Freuden umarmen kann. Ja. Der Herr will uns herrlich machen. Und er hat uns die Verheißung gegeben. Wir werden ihn sehen, wie er ist, denn wir werden sein, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, wenn wir diese Hoffnung wirklich haben, in Wirklichkeit, dann tut das auch was mit uns. Dann reinigt er uns. Er reinigt uns, wie er selber rein ist. Das ist schön. Also, öfter mal sich vor Augen führen, der Herr kommt wieder. Ich werde vor ihm stehen. Ich bin jetzt schon sein Kind. Aber ich möchte wachsen, in ihn hineinwachsen. Oh, Herr Jesus, gib uns Gnade. Wir wissen, wie man sich reinigt. Ja, jeder Gläubige weiß, das Blut Jesu reinigt mich von aller Sünde. Das Wort reinigt mich, wenn ich es lese. Der Herr reinigt mich, wenn ich ihn berühre. Aber wenn ich diese Hoffnung habe, diese feste Zuversicht, der Herr kommt wieder, ich werde ihm begegnen und ich will noch ein bisschen wachsen, das reinigt mich auch. Das ist ein großer Anstoß, nicht nachlässig zu sein. Er fährt dann fort, wer Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist Gesetzlosigkeit, Punkt. Keine große Diskussion. Sünde, kleine Sünde, große Sünde. Manche sprechen von Todsünde. Also Sünde ist Sünde. Hier wird nicht von Todsünde gesprochen, auch nicht von kleiner Sünde oder großer Sünde. Findest du in der Bibel nicht. Sünde ist Sünde. Ihr wisst, dass jener, Jesus Christus, offenbar geworden ist, um die Sünden wegzunehmen. Und Sünde ist nicht in ihm. Wir haben ein sündloses Lamm Gottes, das unsere Sünde wegnimmt. Das sollen wir auch vor Augen haben, dass wir sofort, wenn wir gesündigt haben, zu ihm gehen und uns die Sünde vergeben lassen. Damit wir rein sind und auch wieder offen sind, etwas von ihm aufzunehmen. Der Herr ist offenbar geworden, die Sünde wegzunehmen. Nicht nur ist er offenbar geworden, die Sünde wegzunehmen, sondern auch um, lesen wir mal Vers 8, den zweiten Teil. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels auflöse. Das ist wunderbar. Können wir als Grundlage für unser Gebet am Dienstag nehmen. Herr, löse die Werke des Teufels auf. Dazu bist du gekommen. Solche Hammerverse lesen wir hier im ersten Johannesbrief. Und es geht weiter. Wir können nicht den ganzen Johannesbrief machen. Es wäre zu viel heute Morgen. Wir haben 4 Versammlungen gebraucht in Schlögen und es war natürlich viel zu wenig. Und mit einer Versammlung können wir gar nicht weit kommen. Aber lest den Brief mal selber. Lest ihn einfach mal. Da steht so viel über unser praktisches Leben. Da steht so viel über den Herrn selber. Da wirst du richtig motiviert, dem Herrn nachzufolgen. Das ist wirklich ein herrliches Wort. Aber noch 4 Sätze will ich hier zitieren zum Abschluss, obwohl es nicht der Abschluss ist. Der Abschluss ist, lese ich gleich mal vor, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ist doch auch so ein Hammer. Ja, ich frage manchmal auf der Straße, hast du ewiges Leben? Kann man nie wissen, bevor man tot ist. Also weiß niemand, auch der Pastor nicht, auch der Priester nicht. Niemand weiß, ob wir ewiges Leben haben. Aber hier steht in Vers 11, 5 Vers 11, und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Punkt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Punkt. Und jetzt noch ein Wort an uns. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Okay, das sind so die letzten Worte. Und ich will noch ein paar Verse zitieren hier aus Kapitel 3. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Wir wollen ja erkennen, wir wollen ja in der Wahrheit und aus der Wahrheit sein und werden unser Herz vor ihm überzeugen. Wenn unser Herz uns beschuldigt, habt ihr es mal erlebt, dass euer Herz euch beschuldigt? Nicht nur andere, sondern unser Herz. Erst ist das Gewissen angeregt. Hast du das getan, hast du was Falsches gemacht, Fehler gemacht und sofort schlägt das Gewissen. Aber hier wird eigentlich nur vom Herzen gesprochen und das Herz hat ja Verbindung mit meiner Seele. Da muss ich aufpassen, weil meine Seele schnell eine Eigendynamik entwickelt. Ist Gott größer als unser Herz und kennt alle Dinge? So, dieses Vertrauen, mit diesem Vertrauen müssen wir zu Gott kommen, wenn uns unser Herz verklagt. Gott kennt alle Dinge, geht zu Gott. Der sieht Sünde viel besser als du. Das heißt nicht, dass Gott einfach sagt, oh, macht nichts, ich habe ein großes Herz, ich vergib dir schon. Der Herr vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Aber er sieht sehr genau, was in uns vorgeht. Er sieht sehr genau, ist es Sünde? Es muss vergeben werden, dann lass dir die Sünde vergeben. Und dann darf unser Herz uns nicht mehr beschuldigen. Geliebte, schreibt Johannes weiter, wenn unser Herz uns nicht beschuldigt, haben wir Freimut zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. So einen Freimut brauchen wir. Also immer einen freien Weg zu Gott. Freimut hin zu Gott. Einmal durch das Blut Jesu, aber auch durch ein starkes Vertrauen in die Liebe Gottes. Bitte, wie ein Kind seinen Vater bittet, bitte ihn und er wird es dir geben. Habe Freimut zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was in seinen Augen wohlgefällig ist. Also, was ihm gefällt. Ein kleiner Abschnitt. Aber wichtig ist in dem Ganzen, dass wir ihn kennenlernen. Alles ist darauf abgestellt, dass wir unterscheiden lernen, das ist von Gott, das ist nicht von Gott. Das ist Licht, das ist Finsternis. Ja, das ist die Liebe Gottes, das ist nicht die Liebe Gottes. Wenn wir unseren Bruder hassen, dann sind wir bis heute in Finsternis. Darf nicht sein. Aber lob den Herrn, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz, dann lieben wir die Brüder. Automatisch. Ja, der Herr sei mit uns und gebe uns viel Erfahrung mit sich selbst.
In Kapitel 4 allein, in Kapitel 4 wird 27 oder 29 Mal die Liebe erwähnt. Nur in Kapitel 4. Das hat mich bewegt. Das heißt, dieser Geist ist die Liebe. Die Bewegung dieses Geistes ist die Liebe, die wir zueinander haben. Das ist eine Bewegung. Das ist nicht gezwungen, nicht freiwillig, nicht mal, sondern es ist Gottes inneres Bewegen in dir. Und das ist der Geist. Lob den Herrn. Wunderbar. Halleluja. Wir haben so eine Bewegung Gottes in uns, die ausgedrückt wird in der Liebe zueinander. Lob den Herrn.
Die mich berührt haben im Schlögen. Und alle haben die als Grundlage das, was in Kapitel 3 steht. Und zwar, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es auch. Wir sind es auch. Das heißt, wir haben sein Erbgut in uns. Wir haben dieses Leben in uns. Und dieses Leben ist fähig. Dieses Leben ist fähig, uns aufzubauen und uns das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt werden. Und zwei Punkte von diesem Leben haben mich besonders berührt. Also habe ich für mich jetzt besonders entdeckt, auch dadurch, dass wir im 1. Johannes in unserer Hausversammlung sind und diese Verse so bewegt haben, hin und her. In Kapitel 4, das habe ich wirklich für mich neu entdeckt, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott in uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe wohnt, der wohnt in Gott und Gott wohnt in ihm. Und was mich berührt hat, ist, dass wir der Liebe glauben können. Wir haben geglaubt die Liebe. Das ist nicht ein Gefühl. Wir haben im Schlögen gehört von den vielen verschiedenen Arten von Liebe, die es gibt. Das ist Agape, das ist die göttliche Liebe. Das ist nicht mein Gefühl. Es ist nicht abhängig von meiner Fähigkeit zu lieben, sondern es ist die göttliche Liebe. Und das ist diese Liebe, die der Herr in unser Herzen ausgegossen hat, die reichlich vorhanden ist. Und wenn ich diese Liebe nicht sehe, da kann ich glauben. Wir haben geglaubt, die Liebe, die Gott in uns hat, da können wir getrost glauben. Und ein zweiter Punkt, der mich berührt hat, ist im Kapitel 5. Ich lese mehrere Verse, aber ist ein kleiner Punkt. Und dies ist der Freimut, den wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was immer wir bitten, so wissen wir, dass das Erbetene unser ist, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm Leben geben. Dieser Punkt hat mich berührt. Ich kann durch mein Gebet Leben geben. Ich kann meinem Bruder, meiner Schwester Leben geben durch mein Gebet. Wir sollen unser Gebet nicht unterschätzen. Das Leben, was wir als Kinder Gottes bekommen haben, befähigt uns, Leben zu geben durch unser Gebet. Amen.